herzlich willkommen zurück im Besenwagen zu einer meiner, ich glaube, Highlight-Folgen, auf die ich mich schon länger freue, mit jemandem, den Paul, Andi und ich alle kennen, alle auch schon länger kennen und der sich hier im Besenwagen ein bisschen als Mysterium darstellen wird, zumindest anfänglich. Mal sehen, wie lange jeder braucht, rauszufinden, was genau seine Aufgabe ist im Profi-Radsport und woher er kommt und wohin er so geht. Ich bin Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und ich bin der Andreas Staub.
Es passiert nicht mehr so viel. Wir fahren ja jetzt hier mit dem Wagen schon durch die Off-Season in Anführungszeichen. Es werden noch so ein paar Profirennen gefahren oder sind noch gefahren worden. Aber ganz ehrlich, da habe selbst ich nicht mehr so richtig zugeguckt.
China, ne? Ja. Der Bombi ist, groß
hat man,
eingeschlagen.
Hat aber man gewonnen, ist mal ein paar Mal Zweiter geworden.
Ich glaube, der war fünfmal Zweiter.
Echt? Ehrlich?
Also richtig ärgerlich, ja.
Aber immerhin einmal gewonnen. Ich finde, dann ist okay. Ja, was mich auf jeden Fall entertained hat, war, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und irgendwie habe ich auch die Vermutung, dass das tatsächlich passiert, dass Andrea Tafi 2019 nochmal Paris-Roubaix fahren will. Mit 2 oder 53 Jahren dann. Dass er sich jetzt nochmal ein Team sucht, was ihn aufnimmt. Man muss vielleicht für den geneigten Zuhörer sagen, dass Andrea Tafi das auch schon mal gewonnen hat, Paris-Roubaix. Zumindest einmal und eigentlich fast viele, viele Klassiker auch schon gewonnen hat im Trikot von zum Beispiel Mapei. Andi, du denkst nicht, dass das passiert?
Ich denke und hoffe nicht, dass das passiert.
Wo ist die Hoffnung?
Ja, das wäre schon ein großer Joke für den Radsport auch. Also ganz ehrlich, wenn der so aus einer Schnapsidee wahrscheinlich heraus jetzt mal entscheidet, da noch irgendwie so ein Jahr einmal Roubaix zu fahren, ist auch ein bisschen Verhöhnung des Sports, meiner Meinung
nach. Findest du?
So.
Er sagt so, er ist noch gut drauf, er ist noch leicht, er trainiert noch sehr viel und also jetzt mal so rein interessenmäßig im Ausdauersport. Der Radsport ist nicht nur Ausdauersport, haben wir die Woche auch gelernt.
Ja, aber tut mir gefallen, der ist 52, also mit 32 fühle ich mich nicht mehr dazu.
Also der wird das natürlich nicht gewinnen, aber einfach mal gucken, wie lange er da noch mitfahren kann im Peloton. Das fände ich schon
nicht,
interessant.
Dass er im seriösen Team da an Start steht. Das wird dann irgendwie so Ville Tristina, also das Team
von
Pippo Pozzato sein oder irgend sowas. Aber es ist halt dann eher so ein Marketing-Gag und ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich halte davon nicht viel. Ich finde das jetzt nicht so die geilste Idee.
Ja, ich halte es auch nicht für eine geile Idee, weil er auch in seiner Karriere nicht so ganz sauber unterwegs war. Das darf man ja dabei auch nicht vergessen, ne? Nur weil er jetzt ein bisschen Zeit vergangen ist.
Gut, er kommt aus einer Zeit, wo
ja, aber das Ganze für mich verjährt sowas nicht. Das wie Mord. Mord verjährt nicht und Epo auch nicht. Nee, ich fände es auch scheiße. Also da bin ich auch schon ganz bei Fossi. Das ist ja schon so, ja, da macht sich ja eigentlich über alle anderen Fahrer, die da noch am Start stehen, voll im Saft, macht sich ja lustig, wenn du dann da mitfährst, mehr oder weniger. Also ich finde das auch schon ein bisschen frech und ich weiß auch nicht, in was für einer Welt er da gerade unterwegs ist. Ich habe gelesen, er hat zu viel Zeit, weil er irgendwie Hotels vermietet oder so und den ganzen Tag am Fahrrad sitzt. Da kommen einem manchmal nicht so gute Ideen in den Sinn.
Also mein ursprünglicher Trottel-Fan-Enthusiasmus ist gehemmt.
Ja, das wäre auch schade, weil gerade sind noch, wie in den vergangenen Jahren auch, sind immer noch sehr viele Fahrer auf dem Transfermarkt, die da eigentlich nicht hingehören zu diesem Jahreszeitpunkt.
Und die eigentlich auch Paris-Roubaix fahren könnten nächstes Jahr anstelle von Andrea Tafi.
Ein paar auf jeden Fall. Dann wäre das umso trauriger, wenn der wirklich das schaffen würde, da am Start zu stehen. Da gibt es eine Liste, die kann man auf Pro Cycling Stats, kann man sich die raussuchen. Da stehen jetzt alleine World Tour Fahrer, noch 55, die ohne Vertrag sind. Dazu kommen dann noch ungefähr 200 Pro-Continental-Fahrer, vielleicht ein bisschen weniger.
55 World-Tour-Fahrer.
Ja,
okay, ja, man muss aber sagen, ich habe mir die Liste
schon ein paar ein bisschen
angeschaut,
älter.
Da sind ein paar Namen drauf, wo ich weiß, die haben Verträge für nächstes Jahr. Oder ist auch bekannt gegeben worden.
Ja, also okay, die ist, so hoch eigentlich ist die relativ aktuell. Vielleicht wurde da jetzt in den letzten Tagen nochmal was veröffentlicht, wo dann doch drin stand, dass der eine oder andere nochmal mitfährt, aber ich sag einfach mal, da kriegst du auch nochmal 25 Fahrer, die jetzt noch keinen Vertrag haben, zusammen, die auch alle ein halbwegs gutes Team abgeben würden. Also das ist
Andi meint schon, er könnte da echt als sportlicher Leiter mit 25 Jungs eine ganz erfolgreiche Saison fahren.
Ja, das machen die auch ohne mich. Also.
wer das jetzt öffentlich gemacht hat, was eigentlich schon lange bekannt war, ist der Toni die Woche, Toni Martin. Geht jetzt offiziell zu Lotto Jumbo. Paul, was denkst du? Wird das seiner Karriere zuträglich sein? Fantasier mal frei raus.
Also ich finde, dass es ein sehr, sehr guter Move ist. Also ich meine, Lotto Jumbo ist ja so ein bisschen, was Sunweb letztes Jahr war oder letzten zwei Jahren. Die haben sich ja echt richtig gut entwickelt und auch gerade im Zeitfahrbereich ja auch einen riesen Schritt gemacht. Und ziemlich gute Leute im Hintergrund, die da arbeiten. Und ich glaube, für ihn auch so um den Horizont, so in seiner, ja, er ist dann so im Herbst seiner Karriere eigentlich schon fast, zu erweitern und vielleicht auch nochmal, ja, vielleicht einen Schritt Richtung Klassiker zu machen, wenn er noch lernt, Rad zu fahren richtig. Also Radhandling, dann glaube ich schon, dass es ein sehr, sehr guter Move für ihn ist. Und ich glaube, die wollten jetzt halt einfach auch ein bisschen Expertise noch einkaufen, was den Zeitfahrbereich angeht. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich meine, billig wird er nicht gewesen sein, auch wenn er sicherlich nicht das Gehalt bekommt wie bei Katusha. Aber umsonst gibt es halt einen Toni Martin auch nicht. Und ja, das war jetzt eigentlich, glaube ich, schon ein bisschen länger auch so hinter vorgehaltener Hand bekannt, dass er da hinwechselt, als jetzt nicht irgendwie erst gerade vor kurzem passiert.
Hast du gerade gesagt, er soll nochmal Bikehandling lernen, jetzt mit 33 oder wie alt er ist?
Ja, aber hast du dir mal angeschaut, ich glaube, weiß nicht, bei welchem Rennen das war, da hast du ja, also bei der Tour, wie er da stürzt, da war ja so eine Onboard-Kamera am Sattel dran, da siehst du, wie er stürzt und denkst du dir, da kann man drum herum fahren. Ja?
Ja, ich wusste auch nicht, wo er da in dem Augenblick hin wollte.
Hätte ich jetzt auch nicht gewusst, ja. Also da dachte ich mir so, man hat das schon öfter gehört, aber da war nichts zu machen.
Und dann der Sturz, wo er alleine vorne raus war beim Rennen und dann in eine Linkskurve. Nee, weiß nicht, wie man da so reinfahren kann. Da kannst du nur wegrutschen.
Vielleicht kann er ein paar Cross-Rennen fahren jetzt.
Ich wollte gerade sagen, die Niederländer sind ja auch ganz gut im Cross aufgestellt. Vielleicht machen die im Winter jetzt mal so ein Trainingslager.
Oder Fossi, du kannst ihm noch was zeigen.
Ja, klar. Der Sprecher mit seinem Trainer.
Ja, gehört doch auch zum C-Trainer-Lehrgang bestimmt. Bikehandling.
Das gehört übrigens wirklich dazu. Ne?
Ja, der zweite interessante Transfer, der jetzt doch noch bekannt gegeben worden ist, obwohl er eigentlich vorher schon dementiert worden ist, ist ja Fernando Gaviria. Geht
ist
jetzt
dementiert worden? Mir war das eigentlich die ganze Zeit.
Hat Quickstep gesagt, der bleibt schon.
Okay.
Ja. Und jetzt geht er doch für 3 Jahre zu United Emirates. Da bin ich echt mal gespannt. Also die haben so gut, wie ich das jetzt gelesen habe, geht er auch alleine dahin, ne? Also ohne seinen Richese. Da bin ich echt mal gespannt, wie der sich in dem Team da zurechtfindet, so ohne seinen Paradeanfahrer, der den ja wirklich, der muss ja echt bei der Tour nicht mehr viel machen, außer vorbeifahren muss er auch nicht, der ist ja dann rausgegangen, aber ich bin echt gespannt, ne? Also der ein oder andere Sprinter, der von Quickstep weggegangen ist, der hat sich ja ohne das Team nicht mehr so gut zurechtgefunden. Irgendwie schafft das Team Quickstep ja immer, ihre Sprinter so gut zu lancieren, ob das jetzt ein Viviani ist oder Gaviria. Und ich bin echt mal gespannt, wie der sich in den nächsten 3 Jahren dann schlagen wird und wer ihm da so zur Seite gestellt wird. Ne?
Wie ich vorhin schon angedeutet habe, kommt jetzt zu uns in den Wagen einer von 3 Leuten, auf die ich mich besonders gefreut habe, schon länger, weil wir auch sehr, sehr geplant mit unserem Wesenwagen unterwegs sind und die Gäste, die wir so einladen, auch schon vor sehr langer Zeit und immer wieder besprechen. Das ist der Hendrik. Hendrik ist ein Bekannter von uns allen. Auf verschiedene Weisen und verschieden lang schon. Ich glaube, ich kenne ihn am kürzesten von uns allen rein. Andi, sag mal du, wer der Hendrik so ist und was der Hendrik so macht, oder versuch das mal so ein bisschen anzureißen. Ich nehme schon mal vorweg, Hendrik ist sowas wie ein Trainer in einem ganz schön großen Radverein.
Ja, der Hendrik heißt mit vollem Namen Hendrik Werner. Da werden ihn vielleicht schon viele von unseren Hörern kennen, weil er auch ein berüchtigter Konkurrent oder Legende auf der Rundstrecke in Nordrhein-Westfalen und vielleicht sogar in ganz Deutschland geworden ist.
Oder aus Strava Top 10-Listen auch.
Ja. Hendrik kenne ich jetzt, ich überlege gerade, das müsste dann ja 2005 müsste das gewesen sein. Da war ich, glaube ich, im letzten Juniorenjahr und gegen Ende des Jahres ging es dann darum, in welchem Team ich denn in dem U23-Bereich starten werde. Und zu meiner letzten Vertragsverhandlung durfte ich mich dann mit dem zukünftigen Teamchef beim Rundstreckenrennen in Essen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Das kann ich mich auch noch nicht erinnern.
Und zwar habe ich meinen ersten Vertrag damals beim Team Akut unterschrieben und habe mir dann gleichzeitig das Rennen da auch vor Ort angeguckt und stand dann da schon mit den Jungs, von denen kannte ich ja einige schon persönlich, Gerald Thiolek, Arthur Gajek, die waren ja hier aus Köln schon, und Mitja Schlüter war damals auch schon, der eine älter ist als ich, bei dem Team Akut, wo dann auch Henrik Werner mit dabei war. Und kurz vorm Start kamen dann alle da zusammen und mich kannte ja da noch keiner, alle waren so in guter Laune, weil das war, glaube ich, das Rennen von eurem Sponsor damals, war ein großes Ding für euch. Und dann standen da alle nochmal, irgendwann kam dann nochmal so ein Zeitpunkt, wo sich alle so ein bisschen konzentrieren wollten auf den Start, und auf einmal gab es einen riesen Knall und dann kam noch einer und da sind Henrik beide Trinkflaschen geplatzt, weil die voll bis oben hin mit Sprudelwasser waren. Und da habe ich dann zum ersten Mal bewusst Henrik Werner kennengelernt, und das habe ich seitdem nicht vergessen. Da dachte ich mir nur so, das könnte auf jeden Fall auch ein lustiges erstes U23-Jahr werden.
Knalleffekt.
Ja, cool, das ist witzig. Ich war jetzt echt gespannt, was du hier über mich erzählst, aber ich glaube, das passt und trifft mich ziemlich gut. Gibt es tausend solcher Geschichten. Genau.
Ich kenne noch Deutsche Bahn-Geschichten von Henrik Werner.
Gibt es einige?
mir wurde er als, oder hast du dich, glaube ich, selber als Henrik Werner von Bremen vorgestellt.
Von Vladiria oder von wem?
Von Bremen.
Von Bremen, ja.
Ich meinte, weil du da im Verein gefahren bist oder so.
Genau. Genau. Ja, nee, aber solche Geschichten ist mir auf jeden Fall öfter passiert. Ich bin auch mal in rund um Düren, da erinnere ich mich noch, da bin ich in die Spitzengruppe geraten. Das ist für mich eigentlich ziemlich untypisch, weil am Anfang geht es halt direkt einen Berg hoch. Und da hatte ich mir einen Mix aus Leitungswasser und ich wollte Zitrone reingeben, habe halt Zitronenkonzentrat 20-fach konzentriert als Schorle damit reingegeben und habe mich quasi durch einen Schluck aus der Spitzengruppe rauskatapultiert. Also das kann ich auf jeden Fall gut beschreiben. Ja.
Ja, dann
oh Mann,
sind wir dann im nächsten Jahr zwar keine Teamkollegen geworden, aber sind ab und zu mal ein Radrennen zusammengefahren, und da habe ich dich dann auch nochmal anders kennengelernt, nämlich als ziemlich starken Rennfahrer auch tatsächlich.
Ja.
Und du bist und ja jetzt
aber nicht... Das war da, glaube ich, 2.6, oder? Müsste das gewesen
sein. Stimmt, da kannst du auch noch was zu sagen, ne?
Ne, da waren wir Teamkollegen beim Team Heinz von Heiden, und ich kann mich gar nicht mal so viel aus der Zeit erinnern. So Legenden wie Jason Phillips waren da drin, Philipp Marmos kennt man vielleicht auch noch. Das war schon ein ziemliches Chaoten-Team, und da habe ich auch den Henrik kennengelernt als Professor, ja. Also so
als verstreuter Professor. Professor Werner.
Ja. Okay. Und soll ich dir sagen, wie du mir in Erinnerung bist, Paul? Ich erinnere mich noch an Calamio. Da sind wir in dem Haus gewesen von Heinz von Heiden damals, und du hattest deine Bettdecke nach draußen gehängt und wolltest sie richtig schön lüften. Und so ein Goldafter, die Raupenart dort, hat die irgendwo mit so ein paar Teilchen infiziert, dass du am nächsten Tag aufgewacht bist und sahst aus wie eine Mondlandschaft. Weißt du das noch?
Ja, das weiß ich noch. Peter Becker, der uns damals trainiert hat und mit uns da war, meinte nur, ich glaube, es war Peter Becker, der mit war, ne?
Ja.
Kann das sein?
Ja.
Ja, genau. Da meinte er, ja, du, gar kein Problem, so ein bisschen Cortisone und so, und dann läuft das wieder. Aber das lief für eine Woche nicht danach. Das war ziemlich krass auf jeden Fall. Ne?
Oh Mann.
Outbreak.
Oh. Ja. Okay.
Ja, gut, Henrik, dass Henrik mal Rennfahrer war, wissen wir jetzt. Deswegen bist du aber heute nicht unser Gast. Also
ja.
Erstmal bist du unser Gast, und darauf habe ich mich auch schon sehr gefreut, dass du jetzt auch wirklich gekommen bist, weil du warst schon ganz am Anfang, als wir den Besenwagen quasi ins Rollen gebracht haben, ganz oben auf unserer Liste, weil du bist, wie du bist, und natürlich auch, weil du mittlerweile einen ganz coolen Job im Radsport machst. Da kann jetzt Basti vielleicht mal ansetzen.
Ich würde vielleicht auch noch fragen, so. Was meintest du mit den 3 Folgen? Ich fühle mich tierisch berührt bei 3. Also bei mir im Leben ist halt alles geht immer um die Zahl 3.
Stimmt, genau.
Genau.
Das weiß ich auch noch.
Das ist ein tatsächlicher Tick, den ich mit mir habe. Meinst du damit, dass das die erste von 3 Folgen oder meinst du einer von 3 Gästen?
Die erste von 3 Folgen mit dir, nein. Einer von 3 Gästen, auf die ich mich besonders freue.
Okay.
Das bist du, das ist Gerald und das ist Dominik Klemme. Okay. Die haben wir
du
alle
hast
schon
Tick mit
seit
3.
Anfang auf der Liste und du bist jetzt der erste von diesen 3, die zu Gast sind.
Ja.
Kannst du mal kurz den Tick erklären?
Theoretisch gehe ich halt tierisch auf die Zahl 3 ab. Und wenn ich anfange zu zählen und machen wir es 2-mal oder sowas, dann muss ich das tatsächlich noch einmal machen. Und ich habe tatsächlich auch öfter gegen diesen Tick anarbeiten wollen. Da erinnere ich mich zum Beispiel, dass ich damals in Nordhorn ein Rundstreckenrennen, was super gut bezahlt war. Und es sind wirklich starke Leute hingekommen. Und ich hatte damals die Zahl 9. Und 9 ist halt 3x3. Und das hat mich damals dann irgendwie unsterblich gemacht, dachte ich, oder habe mir das eingeredet und habe gedacht, das wäre eine tolle Möglichkeit, jetzt heute gegen diesen Tick anzuarbeiten und Scheiße zu fahren. Und irgendwie ist es mir gelungen, dass ich das Fahrerfeld 2-mal überrundete in diesem Jahr und hatte mich dann nur weiter noch in diesem Tick irgendwie bestärkt. Und den trage ich halt immer noch mit mir rum.
Du hast es nur 2-mal überrundet.
Das war aber 2006 auch, oder? Kann das sein?
Das weiß ich nicht.
Ich erinnere mich nämlich an das.
Ja, ich könnte jetzt.
Ich glaube, da waren nämlich Teamkollegen in dem Jahr. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es irgend so ein, du hast irgendein legendäres Rennen gewonnen und auch auf eine krasse Art und Weise zu der Zeit.
Ja, krasse Art und Weise. Also, so krass war das gar nicht. Zumindest, also, gefühlt habe ich da theoretisch eigentlich die ganze Zeit irgendwie in so einem Autopilot so halb schnell gefahren. Aber krass wirkte das vielleicht, weil die hinten halt ihr eigenes Rennen mit all der Dynamik fuhren. Und weil ich irgendwie tatsächlich dann halt irgendwie einigermaßen schnell da rumkam, aber so krass fühlte sich das ehrlich gesagt nicht an. Und war es auch wirklich nicht. Also du könntest das halt locker auch.
Sei froh, dass das nicht 3-mal überrundet war. Das hätte sich nochmal
also
potenziert.
Wir bremsen es erstmal ein bisschen, weil das war wirklich nicht so wild, das war wirklich nicht spektakulär.
Ja, dann
gut, trotzdem weiter.
Da kam ja jetzt schon so ein bisschen raus, dass Henrik wirklich schnell Radfahren kann. Du bist aber jetzt im Radsport beschäftigt, du bist aber kein Profi geworden.
Richtig, ja, genau.
Hast du da
für dich
einen Grund gefunden oder hattest du da irgendwann keine Lust mehr drauf oder hast du diesen Weg überhaupt so ernst verfolgt? Weil du sagst ja auch oft, du willst ja immer nur spielen, ne? Also für dich war Radsport dann irgendwo doch nicht so ernst auch.
Nee, ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe mir da das auch irgendwie ein paar Mal dann gestellt. Also ich glaube tatsächlich, dass ich für die Leute und in der Region und dass ich da tatsächlich fühlte, dass ich das irgendwie sagen und darstellen soll. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, tatsächlich habe ich gerade auch irgendwie gesagt, als sie fragte, wie viel ich trainiere, und ich sagte, dass ich glaube ich noch nie in meinem Leben trainiert bin, ist ja vom Gefühl her ist es tatsächlich, dass ich da halt einfach nur Spaß haben möchte. Und so hat sich das halt tatsächlich auch immer angefühlt. Und ich kann mir das vorstellen, wenn wenn Leute da irgendwie mit mir zu tun haben, dass das halt auch richtig nerven kann. Ja, also mich fragte mal jemand, wenn ich mir vorstelle, ich sitze auf dem Planeten und rundherum sind nur Hendrix, dachte ich im ersten Augenblick, yo, ich glaube, das ist die Lösung. Aber mit so ein bisschen Nachdenken dachte ich, das wäre richtig scheiße. Und da habe ich halt erst gemerkt, wie sehr das halt auch nervt, weil theoretisch da nach bestimmten Zielen strukturiert zu arbeiten und so, das liegt auf jeden Fall nicht in meinem Naturell. Und ich lasse mich da sehr, sehr gerne einfach dann treiben. Ich glaube halt auf jeden Fall, dass ich wirklich gute Intuitionen habe. Und denke auch durch all die Erfahrungen, die ich mir damals dann irgendwie gesucht hatte. Also theoretisch wollte ich spielen, aber ich habe manchmal halt mich nicht bewusst, aber so schlecht vorbereitet auf die Rennen, dass ich eine ganz tolle Erfahrung damit sammeln konnte. Und aus diesen Erfahrungen heraus, glaube ich, hat jetzt irgendwie auch resultiert, dass ich das relativ gut beschreiben kann, wie man es nicht tun sollte. Und ich glaube, dass mir das echt eine Menge gegeben hat. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch nie einen Schmerz gefühlt, als wäre das irgendein Ziel gewesen, was ich jetzt nicht geholt habe. Überhaupt nicht. Und fühle auch, dass ich halt neben dem Radsport immer so viele Sachen nebenher gemacht hatte, die irgendwie auch nötig waren als eine Art Kompensation, weil ich nie dieses Objekt Henrik Fahrradfahrer sein wollte, dass ich ehrlich gesagt nie fühlte, dass ich das irgendwie auf diese Karte gesetzt hätte. Aber ja, ist eine spannende Frage.
Das ist auf jeden Fall eine super geile Beschreibung gewesen von dem, ja, wo wir jetzt endlich mal das Geheimnis lüften, was jetzt die ganze Zeit ein Cliffhanger war. Du hast nämlich einen Weg gefunden, trotzdem Leute irgendwie durch deine Erfahrung, die du da gesammelt hast und durch das, was du bist und vermitteln kannst, irgendwo schneller zu machen oder denen zu helfen, ihren jetzt nämlich wirklich Beruf als schneller Fahrradfahrer besser auszuüben. Du bist bei Sunweb und bist Trainer, du hast was studiert, was dann zu dieser Geschichte, dass du null Struktur hast und eigentlich, oder das selber sagst von dir, und man eigentlich gar nicht erwarten würde, dass du irgendwas mit Zahlen machst oder so. Du hast Sportwissenschaft studiert, hast dich jahrelang mit Wattwerten beschäftigt als Trainer, mit irgendwelchen Bio-Stoffwechsel-Geschichten und so weiter, was ja schon irgendwo viel Struktur ist, und das jetzt aber trotzdem mit deiner eigenen Expertise, deinem Talent in Erfahrung in Sachen, wie man es nicht macht, zu dem geformt, was du jetzt bei Sunweb machst, nämlich Leute schneller.
Ja, ja, ich glaube, das beschreibt das ganz gut. Also ich habe damals tatsächlich nach dem Sportstudium und zu dem ganzen Erfahren und so weiter gehört ja auch dazu, dass ich jetzt eines der Feedbackgeräte natürlich mit meinem Powermeter halt immer wie wild unterwegs war und echt Spaß daran hatte, jeden Tag meine Gefühle und mein Empfinden für diese bestimmten Leistungen halt irgendwie verknüpfte und halt ja das irre cool fand, wenn ich mir mal richtig einen eingeschenkt hatte, noch einen drüber zu geben und zu gucken, wie der Körper reagierte. Und diese Erfahrung beziehungsweise diese Gefühle, die ich dann lernte, damit zu verknüpfen, glaube ich, dass mir tatsächlich hilft. Ich habe dann nach dem Sportstudium beim Institut in Köln gearbeitet, wo ich halt auch wirklich extrem viel halt in Strukturen und ja entsprechend mit Messapparatur und ja entsprechend halt auch irgendwie versucht hat, das irgendwo einzuordnen zu lernen. Und das hat mir eine Menge gegeben halt für die Seite des Verstehens und das einzuordnen. Und dafür bin ich auch echt wirklich super dankbar, dass ich den Teil da auch gemacht habe. Und genau, und dann kam irgendwann nach 5 Jahren Arbeit dort die Möglichkeit, dass mich ein Team kontaktiert hatte, die über irgendwelche Weiterempfehlungen damals dann auf mich gestoßen sind, dass ich in der Schweiz anfangen konnte bei dem IAM-Team. Genau, und da würde ich fast sagen, dass aus der Erwartung, dass sie da vielleicht einen Datenwalter anstellen, auf jeden Fall ich mich irgendwo entwickelt habe und auch relativ weit weg von dem entwickelt habe, von dem, was sie denken, für das, was sie mich angestellt hatten damals, dass ich jetzt wirklich sehr, sehr zufrieden bin, wie ich das verknüpfen kann.
Ich habe mich mal mit einem Kollegen von dir unterhalten, und der hat mir erzählt, dass er Coach ist, sportlicher Leiter und Coach bei euch, und dass der Trainer nochmal was anderes ist. Also, dass du quasi ein Trainer bist und dann gibt es noch Coaches.
Genau.
Kannst du da definieren, was die Aufgabenbereiche sind und ja?
Ja, also bei uns im Team ist das, was der Coach genannt wird, das, was in anderen Teams oft der sportliche Leiter genannt wird. Also derjenige, der halt auch mit dem Auto hinterherfährt, und das ist nicht nur das Auto hinterherfahren, sondern entsprechend der halt auch einen Plan entwirft, was da im Rennen zu tun gibt, beziehungsweise auf welche Situation wir wie zu reagieren versuchen, wie wir unsere Ressourcen, wie wir unsere Leute halt schlauestmöglich einsetzen, und der entsprechend dann für die Ausführung und, sag ich mal, das Gehirn der Mannschaft irgendwo ein Stück weit auch hinten aus dem Auto diese Informationen mit den Fahrern teilt. Und der Coach ist also entsprechend einmal derjenige, der im Auto mit dahinter sitzt, also der sportliche Leiter. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch jemand, der dem Fahrer für alle Dinge, sag ich mal, logistische Angelegenheiten, persönliche Geschichten, Renneinsätze, vielleicht bestimmte Schwierigkeiten und sowas, die der Fahrer irgendwie gerade außerhalb des Radsports erlebt, aufnimmt, mit dem Fahrer zusammen, begleitet und entsprechend halt die Knüpfstelle mit dem Fahrer zum Team ist. Und der Trainer, also nochmal, ich bin halt entsprechend beides und ich sehe halt auch, dass ich mehr bin als nur der Trainer. Der Trainer in dem Sinne wird natürlich dann dafür verantwortlich, dass die Trainingspläne zur richtigen Zeit da sind, mit dem Fahrer halt bespricht, wie wir auf die entsprechende Leistung halt irgendwie reagieren, was für Maßnahmen und so weiter wir uns dann im Training jetzt vornehmen, welche Richtung wir gehen und halt eher auf das Sportliche, sag ich mal, dann irgendwo eingesetzt wird. Und theoretisch, also ich verbinde beides als Position. Und es gibt bei uns einige, die sich halt entsprechend nicht für das Training, sondern nur als Coach in diesem Team angestellt sind. Und wir bilden dann immer so ein sogenanntes Triangel. Also das heißt, wärst du bei uns ein Sportler, Paul, hättest du einen dir zugeordneten Coach, mit dem du halt entsprechend all diese Sachen, die dich irgendwo belasten und so weiter, beziehungsweise mit dem halt irgendwie sprichst, wie du wann, wohin und so weiter, all diese Dinge besprichst, dann wirst du deinen Trainer haben, mit dem du den sportlichen Part dann irgendwie besprichst.
Du hast gerade gesagt, bei euch sind die Coaches auch so ein bisschen für die Vorgaben und so zuständig. Habt ihr da alle irgendwie ein Seminar besucht? Das heißt, immer nur mitfahren und nicht führen?
Genau so heißt es.
Die typische Sunweb-Taktik, so, wenn man es mal.
Also, da möchte ich auch widersprechen.
Wenn wir dazu jetzt mal Niki Terpstra befragen.
Ja, da möchte ich jetzt auch widersprechen. Aber erstmal ist das nicht so, dass da ein Schlaumeier im Hintergrund bin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Rennen bin und dich da begleite, dass ich die Taktik bestimme, ich glaube, das wäre auch nicht schlau. Ja, sondern dass diese Taktik entsprechend Gemeinschaftsprodukt ist. Also da gibt's da welche, die schon jetzt das komplette 2019 Jahr in allen möglichen Szenarien irgendwo durchdenken und überlegen, was wir für Ressourcen haben, wo wir die einsetzen und wie wir die vor allem halt auch einsetzen und wie mögliche Szenarien dort sind und wie wir da möglicherweise drauf reagieren. Dann gibt's einen Performanceplan, wo wir das ganze Jahr entsprechend einplanen und die Fahrer halt auch damit rechnen können, wo wir in welcher Form oder in welcher Funktion wir halt mit den Fahrern rechnen. Und wenn das dann auf das Rennen zugeht, dann ist der sogenannte Race Coach, also der ich jetzt zum Beispiel in diesem Rennen wäre, in dem ich dich begleiten darf, in der Funktion, dass ich halt schon vorher natürlich mit dir spreche und halt auch sehe, pass auf, Andi, das ist unser Anliegen. Wie siehst du das selbst? Was sind mögliche Szenarien? Und dich halt auch mitnehme in dieser Taktik. Also das ist nicht, dass ich als Schlaumeier auf Mallorca sitze und mir das aufschreibe und so wird das funktionieren, sondern ich mache mir durchaus meine Gedanken und stelle sie dir vor, aber das ist ein Gemeinschaftsprodukt. Natürlich ist es dann in dem Eifer des Gefechts im Rennen so, dass sowieso nur, letztendlich geht das darum, dass 10% der Dinge halt irgendwie Dinge sind, die mit dir passieren, aber 90% irgendwie darum geht, wie du darauf reagierst und entsprechend erforderlich ist, was du dann für Entscheidungen in dem Moment triffst und das hat man durchaus halt vorher mit dem Anliegen und den Gedanken und so weiter schon mal durchgegangen mit dem Fahrer, das ist eine Gemeinschaftssache. Ja, ist nicht eine Sache, dass ich da sitze und dich halt einfach steuere wie so ein Roboter.
Würdest du, es war jetzt die Woche oder heute oder gestern eine Schlagzeile, im Rahmen der Tourpräsentation, hat ja hier unser Freund Prudhomme gemeint, er hätte gerne keine Powermeters mehr dabei oder er würde das gerne mal ausprobieren. Wie siehst du das so? Dann würde ich ja jetzt mal so intuitiv sagen, ist Hendrik Werner, also Hendrik Werners Style wäre das.
Ja, das ist eine interessante Frage, weil auch da habe ich bei IAM, in meinem letzten Team, da bekamen wir dann neue Powermeter, das waren damals die SRM PC8 und was von mir keiner erwartete, weil natürlich bin ich halt auch irgendwie als Freak mit den Zahlen unterwegs und gucke, was da tatsächlich passiert ist physiologisch und will mir dann im Nachhinein das zu verstehen versuchen. Aber tatsächlich war das so, dass ich letztes Jahr zu den Leuten in ihrem Team ging und sagte, Mensch, das Allergeilste an diesem neuen Computer ist eigentlich, wir können Leistung und halt auch Herzfrequenz und so weiter, aber wir können die Leistung von unserem Display eliminieren. Und hatte die Leute eingeladen, das zu tun. Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich halt nur sagen, dass ich oft das Gefühl hatte, wenn ich halt einfach bis da oben, bis zur Spitze halt noch irgendwie dranbleiben muss, ja, dann weiß ich, was mein Anliegen ist und versuche das halt zu tun. Sobald ich aber anfange in mein Blick geht nach unten und ich sehe, oh, 520 Watt, krass, das fahre ich hier schon die ganze Zeit. Ja, dann geht eine ganz schnelle Signalkette zu meinem Gehirn und zurück.
Das und die Folge ist das.
Ja. Und weg bin ich. Ja, ja und was ich halt sagen möchte, ist halt eigentlich, dass man alles irgendwo in Raum und in Zeit und mit was rund und herum mit einem passiert, zu interpretieren beginnt. Und entsprechend, wenn du eine Leistung auf deinem Fahrradcomputer siehst und die mit einem Gefühl verknüpfst, wirst du halt auch ein bestimmtes Mindset entwickeln. Also wenn du jetzt in Köln-Mülheim bei dir zu Hause einen 10-Kilometer-Lauf startest und nach 2 Kilometern und 5 Minuten pro Kilometer fühlst du dich scheiße, dann wirst du wahrscheinlich, oder es fühlst du irgendeinen Schmerz im Bein, wirst du wahrscheinlich die Laufgeschwindigkeit etwas reduzieren. Das gleiche Gefühl bei der gleichen Geschwindigkeit bei Kilometer 8 von 10 würde wahrscheinlich dazu führen, dass du sagst, ey, leck mich am Arsch, das ist nicht mehr lang und gibst richtig einen drauf. So, was es also heißt, ist eine Interpretation in Raum, in Zeit, was du vorher erwartet hast und sowas findet halt immer statt. Und ich hatte damals gesagt, ich entwickle mit euch den Bumblebee-Mode, also den Hummel-Modus, und so machen das halt auch echt einige Fahrer bei uns. Die Hummel, die weiß halt auch mit ihren Flügeln und dem Körpervolumen halt eigentlich nicht, dass sie nicht fliegen können sollte. Ja, aber weiß nicht und tut's. Und entsprechend fahren, und das kann ich auf jeden Fall sagen, also Tom, der fährt auf jeden Fall ganz hier im Hummel-Modus durch das Feld.
So geil.
Ja.
Jetzt hast du gerade also, mal angesprochen.
Das ist so mit gerade das Schlauste und Beste, was ich bis jetzt so von einem Trainer von einem großen Team gehört habe, weil das ist genau das, was ich halt auch versuche, meinen Jungs irgendwie mitzugeben, dass dieses, ich habe es in meinen letzten 2 Jahren auch weggemacht, die Power zum Teil, weil, wie du schon sagst, es ist, wenn du nicht gerade einer der Fahrer bist, der irgendwie das Tempo bestimmen kann, ja, was ja eh ein ganz kleiner Prozentsatz im Feld ist, dann geht es immer nur darum, dran zu bleiben, und es wird halt nicht besser davon, wenn du die Watt siehst und ja. Dieses Gefühl zu haben, welche Watt du, oder was in deinem Körper passiert, das verlernen halt ganz, ganz viele Nachwuchsfahrer, auch gerade, wo diese Powermeter immer weiter runtersacken in den Altersklassen.
Ja.
Und deswegen finde ich halt den Ansatz, den du gerade gebracht hast, echt super, und das müsste man rausschneiden und den Jungs vorspielen.
Ich glaube, das wird jetzt auch mega spannend, und wir sollten hier auch noch eben drauf weiter eingehen. Weil
Bumblebee-Modus ist so ein geiles Wort.
Ich kann das aber auch nur aus meiner Erfahrung so sagen, weil es kommt dann natürlich auch nur einem Fahrertyp gelegen, regelmäßig auf seinen Powermeter zu gucken. Das ist vielleicht dann halt so ein Fahrer, der 20 Kilometer bergauf fährt und sehen muss, dass er die 20 Kilometer möglichst schnell gleichmäßig fährt. Aber jetzt so ein Rennfahrertyp, wie ich das war, als Sprinter oder vielleicht noch so halbwegs akzeptabler Fahrer für Eintagesrennen, da fährst du eh immer in einem Bereich, den willst du auch gar nicht sehen. Deswegen, da geht's immer nur darum, eben dran zu bleiben. Und wenn du dann anfängst und denkst jetzt über deine Schwellenleistung nach, dann kannst du auch direkt links ausscheren und wieder nach Hause fahren. Ne? Also
ja. Und das ist, glaube ich, auch super wichtig. Also tatsächlich, wenn du da irgendwie anfängst, was irgendwo meinst, halt entsprechend dieser Situation interpretieren zu wollen, dann bist du meistens auf der Verliererseite, ja, weil im Radrennen passieren halt so viele Dynamiken, so viele Dinge, dass du kannst nicht davon ausgehen, dass diese und jene Zahl, diese und jene Schwelle dich beschreibt und entsprechend du einfach in jeder Situation im Rennen in der Lage bist, diese und jene Zahl zu fahren. Ich muss halt auch ehrlich sagen, dass ich mich auch von der letzten Folge mit dir, mit dem Sebastian Zeller geführt hattet, und da kam eine Diskussion hier raus, und da würde ich auch gerne einmal drauf, weil ich mich da tatsächlich berührt fühlte, aber da entstand dann das Paul und auch du, Andi, dass ihr sagtet, ach Mensch, 4 Watt pro Kilo, das ist gar nicht mal so krass, das kann ich auch. Ich möchte auf jeden Fall daran erinnern, dass es mehrere Dinge gibt, die einen irgendwo ermüden können, und das ist nicht nur eine Muskelhypoxie, also das bedeutet, das sind nicht nur Dinge, die ihr mit Sauerstoff irgendwie versorgen könnt und dass der Stoffwechsel halbwegs noch stabil bleibt, sondern es sind zum Beispiel auch die Substrate, also all die Nudeln, die du halt irgendwie in deinen Körper haust, ja, und ich sag jetzt einfach mal, weil du jetzt nicht doof bist und du nimmst die Challenge an und sagst, oh, das kann ich aber, die 4 Watt pro Kilo, die trete ich aber und ich bin toller Hecht und das möchte ich auch eingestehen, aber selbst wenn du eine Pasta-Party hier feiern würdest und würdest mit einem optimalen Glykogenhaushalt von, sagen wir jetzt einfach mal 500 Gramm, da irgendwie zu dieser Wette an den Start gehen, ja, und du sagtest dann 320 Watt sollst du dafür fahren. Sagen wir mal, deine Fettverbrennungsrate ist perfekt ausgebildet, und ich unterstelle mal, das ist jetzt gerade nicht der Fall, ja, auch wenn du super fit aussiehst, aber ich unterstelle einfach, das ist jetzt gerade nicht der Fall. Wäre sie perfekt für einen absolut top trainierten Profi bei 0,8 bis 1 Gramm pro Minute, was du an Fett halt umsetzen kannst, ja, dann würden wir reden über 120 Watt, die du halt einfach mal aus deinen Fettreserven halt dann wieder beitragen kannst. So, dann sagt man so, um die 90 Gramm könntest du hier mit Kohlenhydraten pro Stunde halt irgendwie noch dann dazu schießen. Dann reden wir jetzt darüber, dass wir dann irgendwo bei knapp 200 Watt, ja. Dann fehlen immer noch 120, die irgendwo herkommen müssen. Und wenn du dann diese 500 nimmst, Ja, und rechnest das mal runter, du bist da 4 Stunden unterwegs, dann reden wir auf jeden Fall schon über eine Sache, die sehr, 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 sehr grenzwertig ist. Und das ist für einen top trainierten Sportler. Also ich möchte auf jeden Fall echt nur erinnern, dass die Jungs natürlich halt irgendwie auf einem mittelhohen Niveau unterwegs sind, aber dass sie so eine tolle Effizienz sich antrainiert haben, dass man sich schnell dazu aufgerufen fühlt, oh, das kann ich auch. Aber wenn man das in der, ja, wenn man das tatsächlich mal tut, wird man ganz schnell merken, so, boah, das war echt doch ganz schön hart. Und das sind bei vielen Sachen. Das ist oft auch mit Schwellenleistung, wenn man irgendwo einen Berg hochfährt, fährt 20 Minuten und sagt, oh, das fühlt sich okay an, hat man die Rechnung noch nicht damit gemacht, dass eine Stunde echt viel, viel länger ist als 20 Minuten. Ja, also ich kann jeden dazu einladen, die Erfahrung mal zu machen, sich eine Stunde so einen auf die Mütze zu geben. Und man sieht, dass das nicht so viel zu tun hat damit, wie man sich fühlt in 10 Minuten. Ja, also ich möchte nur darauf zurückkommen, weil das fühlt sich tatsächlich so an, wie dass das, ja, das ist keine minderwertige Leistung, aber es fühlte sich tatsächlich an wie, oh, das ist aber locker machbar.
Ja, na gut, aber Henrik, aber da muss, also klar, ich sehe, was du sagst, aber ich bin halt da auch kein Wissenschaftler und ich weiß halt nur, was ich in meiner Karriere gefahren bin und aus Erfahrung weiß ich halt, dass ich das fahren kann.
Natürlich.
Ja, ich meine, ich bin das gefahren und mehr, aber natürlich bin ich davor nicht geschwommen und muss danach kein Marathon laufen. Ja. Und auf der Grundlage macht man halt dann so eine Aussage. Mir ist schon bewusst, dass so ein Cameron Wolf, das ist ein richtiger Freak und ich kenne den auch, dass wenn der das fährt und auch nur knapp fährt, dann ist mir schon klar, dass ich das wahrscheinlich mit dem ganzen Ding drumherum mir auch sehr schwer fallen würde. Vielleicht ist es gar nicht möglich. Aber so rein die Radfahrerleistung an sich fand ich jetzt nicht überragend. Ich meine, das müsstest du ja auch wissen aus den Daten, die du kennst, dass das jetzt keine unmögliche Leistung ist für einen Top-Radprofi. Das alleine nur zu fahren.
Also nein.
Allein nur diese Leistung ohne die Belastung vorher und nachher.
Ja.
Bin ich der Meinung, ist es schon möglich. Ist jetzt nichts Unmögliches.
Nein, da bin ich voll deiner Meinung und natürlich kann ein top trainierter Profi allein die Teilstrecke schneller bewältigen und auch ein Triathlet kann die Teilstrecke schneller bewältigen, aber in dem Kontext ist das eine absolute Hammerleistung und ich wollte halt nur durch so ein paar kleine Zahlen, Beispiele, die ich jetzt einfach so eingestreut hatte, zeigen, dass man teilweise dann irgendwo eine Rechnung anstellt oder eine Einschätzung anstellt, die in der Realität dann vielleicht doch nicht, dass das unterschätzt wird.
Aber das hat ja auch keiner gesagt, dass es leicht wird.
Triathlon höre ich jetzt schon so raus, oder würde ich dann so sagen, ist so ein Powermeter dann schon irgendwie effizienter als im Profi-Radsport?
Ich sag so, erstmal, das muss ich ganz klar sagen, ein Powermeter ist nicht ineffizient. Ja, und ich nehme überhaupt keine Position gegen Powermeter und ich könnte mir auch einen drauf runterholen auf all die Dateien und was man da irgendwie draus lesen kann. Ja, so, und das passiert in der Nachbereitung halt auch ständig für mich.
Nee, ich meine jetzt ganz gezielt so, jetzt mal rein pragmatisch, genau, wenn ich diese 5 Stunden als Triathlet fahre, ist es halt irgendwie pragmatischer, die Zahl zu sehen und zu wissen, ich kann die jetzt wahrscheinlich 5 Stunden lang durchhalten.
Tatsächlich ist das so, dass du so ein Powermeter auf jeden Fall super einsetzen kannst, um dich irgendwie zurückzuhalten. Das finde ich auch. Und gerade in Zeitverprüfungen, sage ich mal, wenn man jetzt irgendwie ein Zeitfahren startet und alle Leute klatschen rundherum, Adrenalin ist bis unter die Haarspitzen und du stehst da und denkst, gerade dreht sich alles um dich und du fährst los, da wirst du auf jeden Fall eine ziemlich gefilterte Wahrnehmung deiner selbst haben und es wird dir sehr, sehr leicht fallen, vom Startblock runterzufahren und die ersten 2 Minuten damit 500-600 Watt rumzufahren und denkst, boah, heute ist ein geiler Tag. Ja, und da würde ich auf jeden Fall dazu aufraten, zu sagen so, Mensch, warte mal eben, weil diese Rechnung, die du jetzt gleich noch bezahlen musst, die kommt halt auf jeden Fall.
Ja, ja.
Und die solltest du auf jeden Fall im Hinterkopf halten und dafür ist das gut, sich einzubremsen. Aber wozu ich, und da wären wir jetzt nochmal wieder bei dem, was wir gerade sagten, wozu ich wirklich aufrufen möchte, ist, eine Leistung und die Zahl, die dich beschreibt, die ist nicht immer für dich so gegeben. Und eine Leistung, eine Schwelle, die du von 300 Watt irgendwo fahren kannst, heißt nicht, dass du die 300 Watt zum Beispiel bergrunter, dass du die berghoch, dass du die in der Fläche überall gleich fahren kannst. Heißt auch nicht, dass du die immer im Rennen, egal ob am Anfang oder am Ende, halt irgendwie fahren kannst. Und von daher möchte ich halt einfach nur dazu aufrufen oder ermutigen, dass du dir auf jeden Fall einen Plan machst, wie du diese Sachen angehst. Und das wäre ein Pacing im Ironman, wo das natürlich relativ steady abläuft. Aber das ist auch für ein Einzelzeitfahren bei uns der Fall, dass du dir auf jeden Fall Gedanken machst, wo du wann deine Ressourcen reinschmeißt. Aber dass du auf jeden Fall deine Intuition und deine Gefühle nicht außer Acht lässt. Das ist nicht nur eine Computerzahl, die du als Roboter auf die Straße gibst und am Ende kommt das und das raus.
Ich meine, das wissen wir ja alle irgendwie, dass es dann so den Moment gibt, wenn alles halbwegs ganz gut gelaufen ist, dass man sich dann im Kopf nochmal den Platz frei machen kann. Ich nenne das für mich selber in meiner kleinen Welt immer so die Physik ignorieren und dann da am Schluss nochmal irgendwie, sollte das gehen, nochmal so richtig eskalieren, was auch nichts mehr mit den Werten zu tun hat, die du normalerweise da produzierst, wenn es gut läuft. Und ja, du hast ja mit einem deiner Schützlinge, ich denke mal, dass das auch einfach richtig Bock macht, mit dem zu arbeiten, weil Tom Dumoulin, nennen wir ihn mal beim Namen, ist ja tatsächlich einer der besten im Moment, die es so gibt in den in manchen der verschiedenen Disziplinen des Radsports, unter anderem in diesem Zeitfahren. Also hast du da ja konkret manchmal eine Stunde lang mit zu tun und guckst dir das dann an und bereitest den da drauf vor und dann wird er, gewinnt er so ein Zeitfahren auch oder wird Zweiter bei der Weltmeisterschaft oder macht Bock, oder? Mit so jemandem zu arbeiten.
Ja, das ist eine spannende Frage und vielleicht überrascht dich jetzt die Antwort, aber ich
lass mich gerne überraschen.
Ja, ich muss halt auf jeden Fall sagen, dass das nicht mehr Bock macht als mit den anderen Fahrern da auch. Ja, und das war
das
auch
ist
damals,
eine gute Antwort.
Ja, das war damals auch eine Lehre für mich. Bin damals in dem Institut angefangen und dachte, oh krass, dann arbeitet man da mit Team HTC und dann sitzt da, ein Wiggins oder sowas auf dem Ergometer und dann passiert dieser Tag und dann sitzt halt irgendwie so ein riesengroßer aus dem Radsport und du merkst, ey krass, der schwitzt ja auch, der kriegt auch einen roten Kopf, der kommt auch aus der Puste und es passiert alles gleich. Da steht nur eine andere Zahl auf dem Monitor und dann merkt man, ah, so krass erfüllend ist diese Geschichte auch nicht. Und letztendlich macht mir das überhaupt gar keinen Unterschied, ob ich den, keine Ahnung, den Karnevalsvorsitzenden 100 Kilo Mann, der 180 Watt fährt und da aus der Puste gerät, zu beraten oder den, der 500 Watt dort fährt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass das nicht mehr Spaß macht. Bei Tom ist tatsächlich so, dass der eine unfassbare Wahrnehmung hat, eine unfassbare Selbsteinschätzung. Also der nimmt ganz, 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 ganz krass halt tatsächlich wahr, was da passiert, wie er Dinge wahrnimmt. Und aus dieser Geschichte, wie wir da zusammen voneinander lernen und da wachsen, das ist die Sache, die sich halt richtig geil anfühlt. Und da kann ich eine Menge von mir für mich halt auch rausholen, das stimmt. Aber wenn der irgendwo gewinnt, dann applaudiere ich halt auch für die Leistung, aber dann macht das keinen unterschiedlichen Menschen von ihm. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass ich das irgendwie, auch wenn du es jetzt denkst, also, aber dass sich das nicht mehr besonders anfühlt.
Aber mich freut das tatsächlich. Und wir haben vor 2 Monaten oder so mal kurz telefoniert.
Ja.
Als wir schon mal irgendwie über den Besenwagen geredet haben. Und ich dachte bis dahin nicht, dass es diese Art von, ich nenne es jetzt mal Trainer, die du bist bei Sunweb, überhaupt im professionellen Sport oder Radsport gibt. Und ich finde es total geil, dass es das gibt, weil ich das für auch schon im selber drüber nachdenken für wesentlich sinnvoller und heutzutage wesentlich wichtiger halte als so Trainer, die eben nur nach Strukturen arbeiten, die es ja 100% auch noch gibt, oder? Oder mehr, ja, mehr als ja, gut, so deine Herangehensweise. Sein, ne? Ja klar, aber ich dachte nicht, dass es sowas, was Hendrik jetzt hier erzählt und macht, überhaupt schon in der Ausprägung gibt und dass das so honoriert oder auch irgendwo bezahlt wird.
Ja, ich glaube, das ist halt aber auch...
Dass sie mir dafür Geld geben, das ist echt unverständlich. Genau.
Ja. Nee, aber ich meine, also jetzt, was bei anderen Teams auch mitbekommen ist, dass da auch, da gibt es auch so Personen, wie es Hendrik ist, aber das wird halt nie nach außen dargestellt, weil natürlich Teams sich auch als perfekten Zahlenmonster präsentieren wollen. Ne? Ich meine, Sunweb sieht nach außen hin aus wie eine Riesensekte und dann
ja,
hörst du jetzt
und das ist
von
das Problem, finde ich auch. Die Leute nehmen
von Tom Dumoulin, dass da viel nach Gefühl gemacht wird. Und das ist halt so eine Sache, die kriegst du als normaler Radsport-Fan gar nicht mit, dass da viel mehr mit Gefühl auch noch im Hintergrund gearbeitet wird, als rein nur mit den Zahlen. Und
das, Wort,
meine, das ist halt das Ort, das Interessante daran.
Das Wort Roboter hast du gerade benutzt. Ja, ich nehme das so wahr, dass viele Leute, die jetzt so Radsport-Fans sind, nicht so tief drin sind, die Fahrer halt als Roboter wahrnehmen und auch denken, dass sie so gesteuert werden wie Roboter. Und dass das halt nicht immer so ist, finde ich eine geile Erkenntnis.
Ja, letztendlich haben wir tatsächlich mit Menschen zu tun, aber
man soll es nicht glauben.
Ja, soll man nicht glauben. Und es gibt halt auch super verschiedene Menschentypen und es gibt halt auch welche, die super kalkulierend, berechnend, zurückhaltend sind, die jetzt irgendwie so einen Typen haben, der jetzt irgendwie anfängt wie, ey, wie hast du das jetzt gefühlt und so weiter, entsprechend gar nicht so damit umgehen wollen. Und mein Potenzial zum Beispiel auch so weit nicht ausnutzen würde, dass ich jetzt nicht sagen würde, ich bin auf jeden Fall der letzte Schreier für jeden oder so. Ne? Das kann ich auf gar keinen Fall sagen.
Also das ehrt dich, so bist du.
Ja, genau. Und ich glaube halt tatsächlich, dass wenn ich jetzt irgendwie beschreiben würde, dass was für einen Trainer halt super wichtig ist, würde ich schon sagen, dass da natürlich Wissenschaft eine große Rolle spielt, um das halt alles zu verstehen, dass Erfahrungen super wichtig sind. Aber dass entsprechend Intuition, das Gefühl auch eine wichtige Komponente ist. Und letztlich ist meine Meinung, wenn du dann noch mit dem Fahrer einen Klick hast, also der Fahrer quasi, du da irgendwo ein Buy-in, du eine Vertrauensbasis mit ihm aufbaust, dann ist das eine funktionierende oder eine gelingende Beziehung, wo sich halt echt super, super tolle Dinge dann irgendwie unvermeidbar irgendwie draus entwickeln können. Und ich bringe auch immer oft das Beispiel, wenn du tatsächlich das gleiche Anliegen verfolgst und halt auch verstehst, warum du dir heute halt so einen einschenkst, warum du diesen ganzen Scheiß dir heute halt antust, dann wird das auch eine ganz andere Anpassung mit sich tragen, als wenn du einfach nur, oh Scheiße, ich habe jetzt 4-mal gemacht, ich muss aber 5 noch einmal und fertig ist. Nur durch die Wahrnehmung und durch das Verständnis, wofür du das jetzt gerade tust, passiert halt entsprechend auch eine andere Sache in deinem Körper. Also wozu ich aufrufen möchte, ist halt auf jeden Fall ein gemeinsames Verständnis, ein gemeinsames Anliegen in dieser Trainingsfahrt zu verfolgen und dann passieren da ganz, ganz tolle Sachen.
Kann ich auch aus meiner Erfahrung so ein bisschen bestätigen. Also ein Training, wo man wirklich bewusst bei der Sache war und das alles mal sich so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen hat, wofür du das hier machst gerade und was du da gerade machst, haben auf jeden Fall deutlich besser angeschlagen als heute habe ich hier das auf dem Trainingsplan, das mache ich jetzt mal eben und dann bin ich gerade mit meinen Gedanken ganz woanders. Mhm. Das hätte man sich schon fast sparen können. Also so einen großen Unterschied hat das in meiner Wahrnehmung auch jetzt gemacht.
Ich finde eigentlich gerade die Diskussion, diese mentale Ebene echt ziemlich interessant, weil ich bin ja beim LKT sportlicher Leiter und auch Trainer, habe ja auch meine Junioren zum Teil trainiert. Und da habe ich halt auch große Probleme gemerkt, gerade diese mentalen Ebene, was du jetzt angesprochen hast mit dem Training. Wie nimmt man das wahr? Spult man es einfach nur ab, weil man es abspulen muss, oder ist man wirklich dahinter und versucht zu analysieren, was eigentlich passiert? Und ganz oft passiert das halt nicht. Ne? Das wird halt gemacht, weil es draufsteht, aber man hinterfragt es nicht und man spürt nicht, was wirklich in einem passiert. Und aber ich finde das super interessant, was du gerade gesagt hast. Und das ist eigentlich echt heute so eine Folge, die man allen Nachwuchssportlern eigentlich nur empfehlen sollte, weil da hat man jetzt gerade so über ein paar Sätze echt relativ viel gelernt. Ja. Das ist ein sehr geiler Input bis jetzt. Aber trotzdem meine Frage jetzt noch, und zwar, wie bist du der Trainer von Tom Dumoulin geworden? Also ich meine, wurde er irgendwie losgezogen und dann entschieden, okay, du machst ihn jetzt, oder hat er dich ausgesucht, oder fragst, wie kam das zustande? Du warst ja relativ neu
im Team. Nee, also im Grunde genommen kam ich in das Team und ich war nicht sein Trainer und hatte irgendwo ja ein paar andere Fahrer. Tatsächlich war damals dann eine Sache, dass er da irgendwo was frischen Wind wollte. Er hatte auch eine sehr gut gelingende Trainerbeziehung mit seinem Trainer zuvor. Der ist auch bei uns, bei den Kollegen. Und es war beidseitig, dass sie fühlten, dass das eine gute Konstellation sein kann. Und dann wurde ich halt quasi von Teamseite gefragt, ob ich mir das zutrauen könnte. Und dann sagte ich, ja gut, also theoretisch ist Tom halt genauso Mensch wie alle anderen da auch. Und das bringt mir jetzt nichts, wenn mir irgendwie eingeredet würde, dass er aber so groß sei oder sowas. Das hilft jetzt nicht in meiner Herangehensweise mit ihm. Und ich habe gesagt, natürlich, also genau wie jeden anderen, ich habe das Gefühl auf jeden Fall, dass ich da was zu geben habe. Und so ist das dann irgendwie vor 2 Jahren dann zustande gekommen und seither scheint das zumindest, so finde ich, eine ganz gelingende Beziehung so zu sein.
Es scheint ja auch von der Fahrerseite dann irgendwo angenommen zu werden, wie du das sagst, und dann sich zu bilden.
Ja, ich muss halt sagen, diese Sache mit dem Zulosen und so, das fällt mir halt auch schwierig. Also ich bin auch dankbar dafür, dass ich quasi dann ein Stück weit dann bei dieser Konstellation ausgesucht wurde, weil ich finde sehr belastend, wenn man sagt, hey Basti, das ist jetzt der neue Henrik, das ist der neue Trainer, das ist der Henrik. Und ich muss in der Folge im ersten Telefonat halt so ungefähr alles dafür geben, um mich halt so halbwegs attraktiv für dich zu machen und dieses Vertrauen halt aufzubauen. Und wenn man da ausgesucht wird, ist das eine Spur leichter, was aber jetzt nicht heißt, dass das andere halt auch funktionieren kann. Aber so war das halt eine angenehme Ausgangsbasis. Ich habe das natürlich sonst auch, dass man natürlich erstmal zugewiesen wird, oder da gibt es schon Hintergedanken, warum man den einen jetzt irgendwo hinschickt. Das finde ich auch immer super spannend, weil jeder Mensch ist halt so anders und jeden muss halt irgendwie auch so anders dann irgendwie erreichen. Wie gesagt, der eine braucht diese Struktur, der braucht Watt und der braucht die und die Zeit, der braucht die Vorgaben. Der andere, mit dem brauche ich dann eher dann von der Gefühlsebene und wie du das wahrnimmst und was du dafür für innere Widerstände und so weiter fühlst, dass jeder komplett unterschiedlich und das macht irgendwie halt den Reiz aus. Also wenn ich da zu Hause sitzen würde und das müsste ich eigentlich alles nur in der Excel-Tabelle tun, würde ich, glaube ich, ganz, ganz wenig Erfüllung für mich da rausholen. Und ich habe halt auch neben den Teams halt noch weiter Sportler betreut, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich immer nur so Ausschnitte und so Schnipsel von Sportlern bekomme und ich den nicht von 1000 Perspektiven, das ist eine richtig schöne Sache im Sunweb-Team, ist, wenn du bei uns ein Sportler bist, dann gibt's halt, weiß ich, 11, 12 Kontaktpunkte, die alle zusammen mit dir arbeiten. Und jeder nimmt halt irgendeine bestimmte Perspektive und sagt, Mensch, der Basti, wenn er hier so im Besenwagen sitzt und so, das spielt er aber ganz schön groß auf. Oder der Nächste sagt, keine Ahnung, wenn er angegriffen wird, dann reagiert er so und so als Schutzmechanismus. Und ich finde das mega spannend, all diese verschiedenen Perspektiven zu bekommen und mir dann ja ein besseres Bild zu machen und da mit dem Sportler halt dann entsprechend dann ja noch ganzheitlicher arbeiten zu können. Würde ich nur von dir hören, Mensch, im Besenwagen ist das halt immer so belastend, dann würde ich diese Perspektive vielleicht schnell teilen und dich da halt bestärken und vielleicht nicht andere Perspektiven zeigen können.
Ich finde das geil, dass du die Möglichkeit hast, so zu arbeiten, und ich sehe und höre, dass es auch wunderbar funktioniert und dass du auch da irgendwo die richtige menschliche Grundlage für hast. Ich bin einer von uns dreien, die lustigerweise quasi schon mal von dir trainiert wurden. Zumindest
ist das so.
War ich bei diesem besagten Kölner Institut mal bei dir beim Test.
Ja.
Und damals hattest du noch nicht die Möglichkeit, ich will das auch überhaupt nicht in irgendeiner negativen Weise sagen, aber noch nicht die Möglichkeit, auf die Leute, die du getestet und dann denen du Trainingspläne geschrieben hast, so einzugehen, wie du das jetzt tust. Mhm. Obwohl ich wirklich glaube, dass du es damals schon hättest tun können.
Ja,
ich habe da nämlich einen relativen Standard-Trainingsplan bekommen.
Von mir?
Ja, die mich im Leben, in meinem Sportlerleben eigentlich nie wirklich weitergeführt haben, so mit den Standardintervallen, die man
ganz
auch. Ja, aber ist ja egal, wir können ja hier, ne, wir können nein. ja mal. Das ist auch schon sehr viele Jahre her.
Nein.
Ja, aber nein, das da würde ich auch meiner selbst nicht gerecht. Also das möchte ich auf jeden Fall wegnehmen. Natürlich bin ich mit bestimmten Strukturen und so da unterwegs gewesen.
Ja.
Aber trotzdem war da auch eine ganze Menge Henrik drin. Und selbst wenn das für dich gefühlt, dann hatte ich da auf jeden Fall eine ganze Menge an Hintergedanken, warum eben genau das. Und wenn sich das anfühlt wie ein Standard, dann ist das eher dein Problem, als es dann mein Problem ist, weil das muss nicht ein Entertaining sein und Hokuspokus, hier viel Kurbelumdrehung und zweimal rückwärts treten und dann wirst du der Nächste, ja, sondern teilweise sind das ganz normale Sachen und ganz normale Kontinuität, die du irgendwie reinsteckst, um da halt irgendwie dann weiterzukommen. Und letztendlich tue ich das halt als Trainer dort auch. Im Grunde genommen begleite ich die Fahrer und das sind nicht immer nur Hokuspokus-Sachen. Hier braucht keiner warten, dass ich sage, hier 40-20 und dann ist die Welt geändert. Ja? Sondern das sind 1000 Wege nach Rom, aber durchaus bin ich eine Perspektive und ein Spiegel für dich, dass ich aufpasse, pass auf, Basti, aber jetzt gerade mit all den anderen Stressoren, du sitzt auch noch im Besenwagen, das raubt auch seine Energie, aber wird das gerade ein bisschen wenig, reduziere an dieser Schraube. Ja, also reduziere jetzt dein Training ein bisschen, weil diese aufregende Folge im Besenwagen, die kostet halt auch sein bisschen. Ja, oder da erholst du dich dann vielleicht nicht so riesengroß. So, und da bin ich dankbar, dass ich jetzt noch mehr mit dem Menschen halt zu tun haben kann. Aber es stimmt nicht, als dass ich da irgendwie leicht mit umgegangen bin. Ich habe teilweise sogar noch viel, viel mehr Zeit gebraucht, wenn ich nicht genug Informationen hatte.
Du hattest halt auch nicht damals nicht die Möglichkeit, irgendwas davon nochmal Rückfragen zu stellen und so weiter. Ja. Ja?
Basti ist aber auch ein ganz spezieller Typ. Genau, bei Basti dem funktioniert nur eine Trainingsmethode und das sind 30 Sekunden Neurotraining.
Okay. Ja, aber also ich möchte dir nur geben, ich habe das aus einer Position von Liebe und dich gegenüber genau, tatsächlich also, gut gemacht und ich bedauere da gar nichts.
Ich wollte auch gar nicht auf das raus, was du da in dieser Session gemacht oder gesagt hast, sondern dass du damals nicht die Möglichkeit hattest, auch in diesem, das muss jeder Amateursportler, so wie ich das bin, geht in diese Situation rein. Also ganz viele kaufen sich eine Leistungsdiagnostik bei einem Trainer, wie du es bist, warst, und geben da wirklich Geld für aus und lassen sich dann ganz oft, so wie ich das damals auch gemacht habe, eben einen Plan, einen Ist-Zustand von sich zu bestimmen, worauf du ja auch schon oft heute angespielt hast, dass du dann irgendwie Werte bekommst, die aber nicht die absolute Realität sind, dafür musst du mit der Zeit ein Gefühl aufbauen für dich. Du musst Wahrnehmung schaffen, du musst auch dann, wenn du eben ein Sunweb-Profi bist, hast du die Gelegenheit, das ganz oft wieder durchzuspielen, deine Gefühle dazu zu äußern und eben Wahrnehmung für diese einzelnen Leistungen, Zahlen zu schaffen und da mit vielleicht auch Gefühle und Intuitionen zu verbinden.
Natürlich.
Und das hast du als dieser Amateursportler eben nicht. Und da will ich vielleicht an die Hobbys, die Amateure da draußen, die das öfters mal machen, auch, ich will eigentlich gar nichts appellieren oder sagen, aber so eine Leistungsdiagnostik ist für viele zielführend, aber für manche auch total schwachsinnig.
Nochmal, also diese Zahlen sind nicht immer jeden Tag für dich das Gleiche. Wenn ich jetzt hier aus dem Besenwagen von einer leckeren Schokolade esse und fahre dann entsprechend eine bestimmte Leistung, kann das ein ganz, ganz anderes Gefühl für mich sein, als hätte ich vorher halt jetzt irgendwie nur Schnitzel oder sowas bekommen. By the way, wird dem Besenwagen noch Essen angeliefert?
Ja.
Kommt noch.
Kommt.
Wir haben Essen bestellt und es ist immer noch nicht da. Ich wollte eben auch schon fragen.
Aber deswegen darfst du trotzdem, wenn ich diese Schokolade gegessen habe und die Leistung ist, wie sie ist, dann fange ich nicht an, die zu bewerten und fange nicht an zu sagen, Mensch, Henrik, du bist aber ein schlechter Mensch, weil gestern habe ich halt mehr Watt treten können, sondern ich sage, oh, das ist aber interessant. Ja, mit der Schokolade fühlt sich das aber ganz schön scheiße an. Oder vielleicht sogar ganz schön cool. Ja, ich habe auch schon manche Sachen gegessen oder getrunken, wo ich dann dachte, das hat mich jetzt aber auch überrascht, dass ich jetzt so Gas geben kann mit diesem Mist.
Ich weiß, was du meinst. Ne? Karneval vor ein paar Jahren. Ne? Da habe ich Henrik getroffen und er sagte mir, du, ich war jetzt Karneval, ich war jeden Tag feiern. Henrik ist nämlich ein ganz großer Karnevalsfan.
Ja, stehe ich.
Obwohl er kein geborener Kölner ist.
War
jeden Tag feiern und sagte dann auch noch, ich bin auch jeden Tag Rad gefahren. Also ich war feiern und bin Rad gefahren und es ging super. Also ich konnte jeden Tag richtig schnell fahren. Und da dachte ich mir nur so, vielleicht kommt da nochmal eine Quittung.
Die kam aber auch und ich habe sie auch genossen und ich habe sie auch verdient, das kann ich dir sagen. Aber das ist auch super interessant, dass du das sagst, weil ich habe tatsächlich volle Kanne Rad gefahren und dadurch, dass ich dann immer noch halt so glücklich und so drauf war, bin ich damals mit dem Lars Teutenberg immer zusammengefahren, habe ich sogar Leistung gebracht, die ich eigentlich gar nicht kann. Sagte, hier häng dich hinten dran, ich fahre jetzt hier eine Stunde 3,50, 3,60, irgendwas. Kostet die Welt, kostet nichts. Und das Witzige ist, ja, du hast jetzt heute Nacht halt Nudeln gegessen und Eiweißshake getrunken und ich habe halt, ich bin gerade wach geworden und ich hatte das nicht.
Hast ein Mettbrötchen und zwei Kölsch
gehabt. Ja. Ne, ich esse meistens nicht, wenn ich so viel trinke. Keine Ahnung, ich habe da gar keinen Hunger. Ich trinke halt dann noch
zwei
mehr.
Zwei Bier sind auch eine Mahlzeit, ne?
Ja, wie du schon sagst, aber ich habe danach halt eine so derbe Rechnung bekommen und habe halt 3-4 Tage mit 40 Fieber im Bett gelegen, dass ich dir auf jeden Fall recht geben muss. Ja, und ich mache das meistens, ich meinen Fahrern erzähle ich da immer irgendwie von so einem Energiekonzept von Frau Birkenbiel. Ich finde das halt so schön, dass ich sage A, B, C, D und E. A sind autonome Energien, das sind automatische Sachen, die da furzen, kacken, schlafen, atmen. Wenn du nicht krank bist, kostet das eigentlich wenig Energie, aber sobald du eine Männererkältung hast, das raubt richtig. Ne? Das ist wahrscheinlich wie schwanger sein. Dann B ist, wer bin ich und was kann ich eigentlich? Und wenn man da so mit sich selbst halt gut im Reinen ist, raubt das wenig Energie. Wenn man da ganz schön hadert, kostet das halt auch. C, Chronozeit, was muss ich alles tun? Muss hier zum Besenwagen und hab morgen dann schon wieder ein Telefonat morgen früh und so weiter. Das raubt halt auch seine Energie. D, durchführen. Ich muss mir irgendwie meine Zähne putzen, musste extra hier hinlaufen. Der Besenwagen hat mich nicht aufgepickt. Und all solche Sachen, das kostet halt auch seine Energie. Und dann bleibt halt immer noch E für Entdecken, Entwickeln, für meine eigene Weiterentwicklung. So, wenn ich aber auf allen Fronten halt irgendwie was frage, ja, dann kippt das System. Wenn man das Rad von auch noch als Riesenbaustelle hat und nebenher halt super, super viel in seinem Leben schon energieraubenden Sachen hat, dann würde ich teilweise dazu appellieren, das eher kompensierend mit einem anderen Wert zu bestücken, als dass ich da auch noch was Bestimmtes ableisten muss und vielleicht, so sagt eine alte Müllers Weisheit, zu viel zerreißt den Sack, vielleicht das alles irgendwie zum Überkippen bringe und da halt wirklich ein bisschen größer drauf gucke.
Andi und ich und andere Menschen waren letzten Samstag dezent trinken. Und
kann vorkommen.
Ich nehme das auf jeden Fall eigentlich immer so wahr, dass ich dann, und ich mache das auch wie du, meistens fresse ich mir da nachts noch irgendwas rein und morgens esse ich dann nichts, weil ich halt auch gar nicht will, setze mich aufs Rad und fahre dann irgendwie schneller als sonst.
Ja.
Und das ist auch an Werten festzumachen. Ja. Hast du eine biologische Erklärung dafür?
Nein, als Schmerzpuffer und dann für den Blutfluss und
Hypertrophie tatsächlich,
das, ja. Das funktioniert aber auch nur am Tag unmittelbar danach. Tag ist die Hölle.
Ich war Sonntag und Dienstag war ich auch noch ein bisschen besser als sonst, dann wieder nicht mehr, aber kann ja an vielen Faktoren liegen.
Das klappt doch wirklich nur für kurze Komms und für ein Kriterium und selbst da möchte ich nicht aufrufen, sowas zu tun.
Ja.
Aber die Rechnung geht für Straßenrennen nicht auf. Ja, also das, was man dann Flüssigkeitsverlust und so weiter irgendwie noch mitbringt und so weiter, das geht auf jeden Fall nicht auf. Aber manchmal sind das schon ganz andere, ganz kleine Sachen der Erwartungshaltung. Und ich habe auch schon zum Beispiel mal eine Nacht vorher nicht getrunken, aber ich hatte ein nettes Mädel kennengelernt und hatte diese Nacht halt nicht so viel geschlafen und kam halt irgendwie dann nach Dortmund-Brakel, das war ein 140 Kilometer langes Rennen, und habe mich daran eingeschrieben. Und hörte dann die Leute vor mir sagen, Mensch, scheiße, mein Müsli war heute Morgen aus, da musste ich dies und dies essen. Und dann war die Welt für diese ungefähr unter. Und ich dachte, Mensch, das sind Riesenprobleme. Ja, ich bin halt immer noch wach und bin in diesem
Und hast schon eine Vorbelastung hinter dir auch?
Ja.
Eine ausgiebige?
Ich hatte einfach nur so wenig Erwartungshaltung an dieses Rennen, dass ich halt irgendwie nach 5 Kilometern mich damals mit diesem Stefan Kohn für die nächsten 140 Kilometer in dem Rennen in der Spitze befand und die ganze Zeit überrascht war, so, wo kommt das jetzt her? Ja, also theoretisch kannst du eigentlich oft echt wirklich viel, viel mehr als du denkst, aber Ermüdung beginnt dann echt immer irgendwie zentral, ja, und um das Ding zu Ende zu bringen, unten in der letzten Kurve bin ich halt tatsächlich dann irgendwie in Eisenbahnschienen gefahren, obwohl ich diese Kurve 14 Mal vorher gefahren bin. Aber dieses Mal war sie dann irgendwie gefährlich und habe dann halt 2 Kilometer vor Ziel halt nicht mehr weitermachen können. Aber die Leistung, die dahinter stand und meine Lehre, wie ich da halt ohne die Erwartung halt entsprechend funktionieren konnte, das war auf jeden Fall beeindruckend. Und es ist auch spannend, dass ich da jetzt irgendwie für mich dazu ergründe, ja.
Hast du noch Kontakt zu ihr?
Nein. Doch, ja klar. Also
aber anders.
Ich schreibe tatsächlich immer mit allen. Also ich würde
Ist wie Paul.
Nein, aber ja. Ach, macht was ihr wollt. Ja,
ich glaube, es kann sich jeder schon ein Bild davon machen mittlerweile.
Ja.
Der Lieferservice ist da.
Ja, Paul, komm doch auch zum 11.11. hier runter nach Köln.
Ja, wir sind alle hier.
Das sowieso, ist denn der 11.11.? Am 11.11.
sind sowieso alle Hörer irgendwie
da. Das ist ein Wochenende, oder?
Das ist ein Sonntag.
Nee, das Problem ist, Henrik, ich mach gerade einen Trainerschein, C-Trainerschein. Aber bis jetzt habe ich noch nichts gelernt. Das war irgendwie alles. Ich habe das Gefühl, ich habe mich da reingesetzt, habe den alten Männern ein bisschen was erzählt, so aus der Profizeit, woraus die was gezogen haben. Aber bis jetzt war das alles ein bisschen weniger produktiv.
Ja.
Ich hoffe, das wird noch besser.
Ja, aber da kannst du doch mal Fragen stellen. Dann kommt da ganz oft was für dich auch.
Na gut, aber dann stellst du Fragen und dann sagen die dir, ja, wir sind so und so viele Kilometer gefahren. Dann frage ich, warum macht ihr das nicht mit Zeit? Dann sagen sie, ja, weil der BDR schon seit 1960 mit Zeit, mit Kilometern arbeitet. Dann frage ich, warum ändert ihr das nicht? Ja, weil der BDR das so macht. Und dann, die schlagen halt also Trainingssysteme und komplexe Sachen vor, die irgendwie noch, keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte alt die sind. Und ja, sobald du im U23-Bereich reingehst, kannst du ja von nichts mehr irgendwie gebrauchen, weil da keiner mit Kilometer arbeitet. Also das ist, also so banale Dinge, weißt du, so ganz simple Sachen einfach.
Ja.
Und das ist so komplett.
Hatte ich aber auch gekloppt. Noch bei dem letzten Profiteam, wo ich war, da musste ich auch noch erklären, dass Kilometer ja auch nicht gleich Zeit sind und Kilometer in Südafrika auch schneller gefahren werden in der Gruppe als alleine hier in Köln zum Beispiel. Und dann ging es immer noch darum, warum ich denn jetzt nur 5 Stunden gefahren bin und nicht 150 Kilometer. Und die Gruppe da mit 8 Leuten irgendwie komplett geradeaus ein 32er Schnitt fährt und halt, oder 33er Schnitt und halt noch nicht mal 5 Stunden auf der Uhr hatte, aber die 180 Kilometer irgendwie mehr gezählt haben. Das ist nicht nur beim C-Trainer-Lehrgang in, wo machst du denn?
Das ist egal, ja, wo du den machst, du kriegst überall das gleiche erzählt, weil das vom BDR so ein Standardprotokoll ist, dass sie runterraddern und
aber
die,
das ist Paul,
das Schlimme ist, der B, also den B-Trainer, den machst du ja, also jetzt, da wo ich jetzt sitze in dem Kurs, da machen Leute ihren B-Trainerschein, also die hören sich das an, was ich mir anhöre, und da fragst du, also wenn du dann einen B-Trainerschein bekommst, dann bist du ja eigentlich schon relativ kompetent. Also ich meine, viele Bundestrainer in Deutschland haben ja nicht mal irgendwie einen B-Trainerschein.
Ja, also dass du mehr Erfahrung hast, das ist, glaube ich, außer Frage. Aber ich tue mich halt immer schwer mit dem Wort Wissen, weil das ist halt tatsächlich eine Illusion. Es gibt kein Wissen, weißt du? Ein Jahr sind Kohlenhydrate mega hip, das nächste Jahr sind die total out. Und du kannst für das stehen, was du erfahren hast. Du kannst für das stehen, wofür du stehst. Aber es gibt nicht die Wahrheit. Es gibt nicht so und so läuft das. Und wenn du mit dieser Haltung auch Leuten gegenüber trittst und die haben auch noch einen kleinen Zweifel, dann wirst du die verlieren. Ja, und wenn du von deiner Erfahrungshaltung aus Leute ansprichst, dann kannst du eine Menge erreichen. Wenn du denen sagst, nee, so und so ist das und Zeit ist falsch oder Kilometer sind falsch, dann wirst du die verlieren. Weil die haben halt auch andere.
Darum geht es ja nicht. Aber es gibt ja so ganz simple, eine ganz simple Basis, auf der man überhaupt erstmal starten sollte. Also so quasi so. Und ich finde da, die ist halt so, in der Welt des Profi-Radsports ist die eine komplett andere. Also wenn wir jetzt einfach nur anfangen, okay, wo fangen wir jetzt an, irgendwie mal einen Plan aufzuschreiben, ja? Da einfach angefangen, das ist ja schon komplett was anderes als das, was irgendwie da in Büchern drin steht. Aus 1980ern oder 70ern. Und das finde ich halt, das wird sich auch in 20, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt in 5 Jahren wieder sagt, okay, wir trainieren jetzt nur noch 8 Kilometer, wir fahren einen 5 Kilometer EB berghoch. Egal, ob der Ding 2% hat, 7 oder 10%, wir fahren da immer 5 Kilometer. Einmal ist es 10 Minuten lang, das andere Mal ist es 30 Minuten lang. Ist egal, aber 5 Kilometer. Das ist ja auch keine, weißt du, ich meine, also es ist einfach so diese Basis, die ich sagen wollte, die irgendwie nicht stimmt.
Das Gleiche, ja. Aber also letztendlich
braucht man. Also mir ist klar, dass viele Wege nach Rom führen, ne?
Genau, und letztendlich braucht man schon irgendein System. Also brauchst eine Gleichmäßigkeit oder eine Regelmäßigkeit, dass du da halt irgendwie deine Trainingsladung da irgendwie reinpackst. Du musst dich manchmal irgendwie aus Balance bringen und in einen Diskomfort, dass der Körper sich darauf halt wieder anpasst. Und ob du das jetzt in so beschreibst oder so beschreibst, ist letztlich scheißegal. Ja, und welche Art von Stressor das ist, ob das jetzt zum Beispiel ist, dass du sagst, ich habe wenig gegessen. Also ich habe wenig Kohlenhydrate gegessen und bringst dich dann halt substrattechnisch dann irgendwie in Unkomfort. Du fährst bei Hitze und bringst dich halt irgendwie durch die Hitze halt irgendwann später in Unkomfort. Du fährst auf Höhe und durch die Sauerstoffverfügbarkeit oder die geringere bringst du dich in Diskomfort. Oder was auch immer. Ihr könntet sogar darüber philosophieren, ob ein schlechterer Zustand durch Alkohol vorher auch eine höhere gefühlte Anstrengung mit sich bringt. Und in der Folge, wenn man den Stressor irgendwann wegnimmt und mal nüchtern fährt, dass man dadurch dann eine Anpassung erfährt. Aber letztendlich geht das ja darum, dass du halt dich selbst in Unkomfort bringst. Auf welchem Bereich halt auch, also was auf welchem Bereich auch immer, aber auf für dein Ziel, auf diesem Bereich, in diesem Bereich, der dich da aus Balance bringst und der Körper entsprechend sich denkt, das will ich nicht wieder und ich werde jetzt ein bisschen besser. Ja, und von daher ist dann letztlich scheißegal, in welcher Metrik du das jetzt misst. Hauptsache, du misst irgendwie auch das Gleiche und vergleichst Äpfel mit Äpfeln.
Hör mal, Paul, wofür brauchst du den C-Trainer überhaupt nochmal?
Wenn du sagst, du bist einfach nur Sportleiter und trainierst Leute und dann immer so ohne Schein, ist halt, klingt besser. Also es bringt mir, glaube ich, nichts. Also mir persönlich bringt es gar nichts. Also ich lege da momentan keinen Wert drauf. Ich glaube echt, dass erst dieser A-Trainerschein mich auch vom Wissen wesentlich weiterbringt. Ich glaube, so eine Unterhaltung mit Henrik jetzt hier über den Podcast, da habe ich mehr gelernt als ja, keine Ahnung, bei 5 solchen Lehrgängen, aber das ist halt, ja, ist einfach ein Schein, den du hast, ja? Einfach ein Titel.
Wir sind ja schön am Essen und erinnern uns jetzt alle mal an Musik, die wir gerne hören.
Ja, da finde ich auf jeden Fall jetzt gerade super gut und das ist halt immer, wenn irgendwie, keine Ahnung, hier so ein Trubel im Besenwagen ist und ich möchte einen Cut haben und einfach zurück in das ganz normale Leben, dann würde ich mir Escape und den Pina Colada Song anmachen.
Der Pina Colada Song, jawohl.
Ja, und ich glaube, den würde ich mir halt auch anmachen, wenn ich eine harte Intervall-Session auf der Rolle gefahren bin und danach denke, jetzt zurück ins normale Leben, ist doch alles gar nicht so schlimm und dieser Schmerz, den habe ich mir auch ausgesucht.
Diese Woche würde ich auf die Intervall-Playlist Cats and Dogs Rave History raufsetzen.
Bei mir wird's Recovery, wobei ich jetzt niemals 90 Minuten KB auf der Rolle fahren würde. Generell würde ich auch keine 90 Minuten auf der Rolle fahren. 9, vielleicht 9. So, das wäre so Zeitfahrprogramm, Warmfahrprogramm für mich gewesen. 9 Minuten. Ich mache mal natürlich dann auf die Recovery Playlist Popcorn mit Silence.
Gut, ich mache was fürs Schnellfahren, Intervall. Mit, ich denke dran, dass ich Rennen fahre mit Killing in the Name von Rage Against the Machine.
Oh wow.
Oh wow. Dann zu Tipps in anderen Bereichen des Lebens. Wir machen Social Media, wir sind aber offen für alles. Ich habe schon gesagt, Bücher, Filme, alles kann raus. Und Hendrik meinte, ihm fällt auf jeden Fall was ein. Mhm. Was kannst du empfehlen an Erfahrung?
Ich würde auf jeden Fall den Felix Klemme, den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Der hat eine mega wichtige, ja, oder bedeutende Funktion jetzt zuletzt für mich gehabt. Ich fühle mich, als wäre ich jetzt gerade irgendwie auf so einer ganz spannenden Reise zu mir und aus mir. Und der hat mich eigentlich in 10 Minuten so weggehauen mit 2 Fragen zu mir, zu mir selbst. Und daraus hat sich so viel ergeben. Ich finde sein Buch, das ist neu, bin raus, das möchte ich auf jeden Fall empfehlen. Und das finde ich absolut, obwohl ich es noch nicht gelesen habe, aber schon aus dem Vertrauen zu ihm heraus, finde ich das absolut empfehlenswert. Das sage ich aus allertiefstem Herzen.
Ich würde keine Werbung machen. Ich würde gerne aufmerksam machen auf einen jungen Sportler, einen Radfahrer. Der ist gerade in China unterwegs und hat da meiner Meinung nach relativ beeindruckend einen Massensprint gewonnen bei der Tour of Hainan. Der heißt Lukas Carstensen und ist letztes Jahr noch bei dem Embrace the World Team gefahren und fährt mittlerweile für das Team Bike Aid und fährt halt auf der ganzen Welt Radrennen. Ist halt nicht so der typische Rennfahrer, den man hier so aus Deutschland kennt.
Diesen
halt
Typ Rennfahrer müssen wir vielleicht auch irgendwann mal beschreiben, weil es gibt ihn ja schon öfter. Und Carstensen scheint ein erfolgreicherer Vertreter dieser Gattung
zu sein. Hat da gerade vor schon namhaften Fahrern eine Etappe gewonnen. Das muss man erstmal schaffen und den kann man sich angucken. Der Account auf Instagram heißt auch einfach Lukas Carstensen. Und es macht es halt interessant, weil er halt nicht nur in Europa so klassisch die Rennen fährt, sondern auf der ganzen Welt und dem kann man einfach mal folgen.
Also ich muss sagen, ich bin auch echt ein bisschen Fan von dem. Ich habe jetzt dieses Jahr ein paar Rennen gesehen und auch Münsterland Giro war da vorne in der Spitzengruppe den ganzen Tag. Und das war hinten ein richtiges Männerrennen. Also da, die haben ja angefangen, 100 Kilometer vom Ziel schon alles auseinanderzuruppen. Quickstep und Bora. Und der hat vorne die Spitzengruppe überlebt, dann auch die Windkante. Und ich glaube, der wird noch 7. oder 8. dann im Sprint. Also der ist echt ein extrem starkes Rennen gefahren. Und der hat auf jeden Fall auch richtig Potenzial. So. Ein guter Weltenbummler auf jeden Fall.
Ich schlage heute auch mal ein Buch vor, weil ich mir schon dachte, dass Hendrik das in irgendeiner Weise auch macht. Und schlage das Buch oder empfehle das Buch Domestique von Charles Vigelius, was ein Radsportbuch ist, erstmal ganz flach, aber was mal so ein bisschen eine andere Perspektive aus einem Peloton beschreibt, nämlich die eines Helfers, der in seiner kompletten Profikarriere, die echt eigentlich ganz namhaft war, kein eines Rennen gewonnen hat und da trotzdem dann irgendwie mit sich selbst das ausmachen musste, dass das ein Erfolg war alles. Mal reinlesen, wer Bock hat auf Bücher.
Ja, auf Radsportbücher.
Dann auch noch auf Radsportbücher, ja. Ich glaube, unsere Hörer haben mit Radsport nicht so viel am Hut, aber man kann es mal ausprobieren.
So, Henrik, jetzt erklär mir doch mal bitte, warum ich mich bitte auf eine Rolle setzen soll. Was ist am Rollefahren, bitte?
Plädoyer.
Ich kann dir vielleicht erstmal... Also,
da sind schon so viele Bitte dabei, hast du gemerkt? Ich kann nämlich gar nicht... ich weiß gar nicht, was da jetzt kommen soll.
Ja, erstmal muss da eigentlich als ganz große Basis muss erstmal was von dir kommen. Und das ist auf jeden Fall dein Anliegen oder dein Drive, wofür du dir überhaupt auf die Mütze gibst. Und wenn das dann irgendwie da ist, und da gehe ich mal von aus, dass es auch in bestimmten Zeiten und so auf jeden Fall da war, dann ist das auf jeden Fall eine riesengroße Chance auch, darauf zu trainieren. Ich möchte nur ermutigen, das halt auch zu tun, kann super tolle Erfahrungen teilen mit Fahrern, die in bestimmten Zwangspausen halt auf diese Rolle halt dann zurück mussten. Eine Sache, was ich oft erfahren habe und was halt oft irgendwie halt auch daran hindert, ist, dass dein Gehirn, sobald du dem irgendwie ein paar Sekunden Zeit gibst, alle Ideen aufbringt, warum Rolle jetzt nicht cool ist. Und so auch deins und so auch meins. Ja, aber ich kann nur sagen, das habe ich halt auch für mich gelernt, dass ich da mal ein paar Tage auf Mallorca halt irgendwie so rumlief und dachte so, Mensch, irgendwie kriegst du gerade nichts gebacken. Und dann dachte ich, Mensch, jetzt könntest du ja Fenster putzen. Das ist für mich halt ähnlich cool wie Rolle fahren. Ja, und das kostet eine Menge Aktivierungsenergie. So, und dann fange ich an zu putzen einfach. Ich mache einfach 3, 2, 1, zack, und dann fange ich an zu putzen. Ja, und dann stehe ich da und ich fühle mich immer noch nicht gut. Das ist genauso, wahrscheinlich würdest du auch auf der Rolle denken so, nee, das ist nicht. Das Ding ist aber, sobald du irgendwann in deinem Rollenfahren so drin bist, dass du denkst so, naja, jetzt schwitze ich auch, jetzt ist der Motor irgendwie am Laufen. Die Aktivierungsenergie oder diese Schwelle, die dich davon abhält und die dich auch am Anfang abhält, die dich davor richtig krass abhält, die hast du irgendwie überwunden, oder diese Angst, die du vielleicht so hast, diese Phobie, hast du irgendwie überwunden und bist da so drin, dass ich beim Fensterwischen auf einmal dann denke, so Mensch, jetzt bin ich schon so tief, jetzt sitze ich hier in meiner Rolle halt so sehr im Schweiß. Ja, jetzt kann ich auch anfangen, mein Fahrrad zu putzen. Und ich mache weiter und putze mein Fahrrad. Ja, und entsprechend könnte ich mir vorstellen, dass du denkst, na, jetzt bin ich so drin. Ja, komm, jetzt mache ich aber auch richtig, jetzt fahre ich ein Intervall. Also das Große ist eigentlich das Ding, was dich davor abhält. Und wenn du der begegnest, dann gibt das ein unfassbar geiles Gefühl, das kann ich dir sagen, im Nachhinein, wenn du merkst so, hey krass, das hätte ich von mir, Andreas Stauf, nicht gedacht, dass ich das schaffe, dass ich 100 Minuten auf diesem Folterapparat sitze und dass du dich jedes Mal entsprechend immer wieder von dir selbst überrascht, das wird ein ganz krasses Gefühl in dir wachrütteln. Da glaubt mir das und ich kann dich nur dazu ermutigen, weil entsprechend halt auch, wenn ich das jetzt nochmal irgendwie, keine Ahnung, ob ich das ausführen darf, aber auf der Rolle ist es tatsächlich so, wenn du da halt mit den Widerständen arbeitest, dass du halt ständig einen Widerstand hast, würdest du irgendwo aufhören, würde die Rolle halt stoppen. Das ist ähnlich wie am Berg zu fahren. Es ist wenig kinetische Energie, wenig Vorwärtsbewegung halt im ganzen System.
Vielleicht kommt das daher bei mir, dass ich so eine Abneigung gegen habe.
Ja, hast du wahrscheinlich vor Bergen auch. Ja, gleiches habe ich auch. Ja, aber dass du theoretisch in jedem Stück der Pedalumdrehung dieser Widerstand auf deine Muskeln wirkt. Also sprich, würdest du schnell fahren, 40, 50 km/h, was halt dir viel, viel eher entspricht, würde wahrscheinlich all das Drehmoment und all das, was du halt in dieser Kurbelumdrehung, weil Leistung ist entsprechend nur Drehmoment mal Winkelgeschwindigkeit, würde all das in der Spitze am Anfang kommen und der Rest macht die kinetische Energie, das Pedal dreht sich weiter. Würdest du nicht mehr so doll treten, würdest du trotzdem noch schnell fahren? Möchtest du deutlich mehr Leistung treten, fühlt sich das an, als würdest du gegen eine Wand fahren? Würdest du am Berg etwas rausnehmen, wird dein Fahrrad zurückgehen? Willst du da etwas mehr treten, fühlt sich das an, als wäre das wie so ein Gummiseil? Das Fahrrad zieht immer vor zurück. So, was ich sagen möchte ist, es ist eine Fertigkeit und etwas ganz, ganz anderes, die Kurbelumdrehung auf der Rolle zu fahren, auch eine andere Bewältigung ruft das dann nach sich, als wenn du das halt mit hoher Geschwindigkeit im Flachen irgendwo tust. Und sich das abzufragen, gleichzeitig auch noch diese Überhitzung auf der Rolle, gleichzeitig auch noch das, was du da wirklich von dir selbst abfragst und in der Folge, wenn du es geschafft hast, das Gefühl, was es da mit sich bringt, sind das ganz, ganz tolle Sachen, die du wirklich in Rennen später fühlen kannst und was ich erfahrungstechnisch schon...
Oder so, wenn ich mir richtig eins auf die Mütze geben will, putze ich die Fenster.
Oder die Zähne. Ich bedanke mich sehr stark bei Henrik heute, dass er zu Gast war, weil das war ja auch irgendwie nicht so ganz klar, ob er kommt. Er war sich selber nicht so ganz sicher, ob er hier mitfahren will im Besenwagen. Der Besenwagen ist auch schlecht konnotiert bei Hendrik. Aber danke, das war, was ich irgendwie, was heißt erhofft, erwartet hatte. Das war geil mit dir.
Ich bin auch happy, dass er da war.
Hat mich auch sehr gefreut. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst auch mal quasi in real life. Nicht nur übers Mikrofon und Kopfhörer.
Mensch, viel Liebe zu fühlen. Viel Wertschätzung.
Ja, so ist der Besenwagen.
Love is in the air.